Stell dir vor, du sitzt beim Arzt und schaust auf ein medizinisches Röntgenbild. Also du hast extreme Schmerzen im Arm und der Arzt klemmt diese Aufnahme an den Leuchtkasten, deutet auf so eine scharfe weiße Zickzacklinie auf diesem dunklen Grund und sagt, ja, da ist der Bruch. Exakt an dieser Stelle.
Mhm.
Und wir Menschen, wir sehen uns ja nach genau dieser Art von greifbarer Gewissheit, oder? Wenn wir über Dinge wie Gesetze, über Religionen oder jahrtausendealte Rituale sprechen, dann wollen wir die Dinge irgendwie in ordentliche, binäre Kategorien einteilen. Weil uns das einfach das Gefühl von Sicherheit gibt.
Ja, absolut. Und genau diese greifbare Sicherheit bot damals das antike jüdische Tempelsystem. Das war wirklich eine Welt der sichtbaren Beweise.
Sichtbar im Sinne von, man konnte es anfassen.
Rauch und, naja, auch das Blut der Opfertiere. Es war ein durch und durch greifbares System, das den Menschen quasi tagtäglich signalisiert hat, hey, solange dieser Apparat hier läuft, ist eure Beziehung zu Gott intakt.
Bis wir uns dann, und das ist unser heutiges Thema, in die Gedankenwelt des ersten Jahrhunderts wagen und feststellen, dass dieses brillante, greifbare System plötzlich anfängt, massiv ins Wanken zu geraten.
Mhm. Und wie?
Wir haben heute nämlich einen ziemlich dicken Stapel an Quellen vor uns. Also historische Analysen, theologische Abhandlungen und vor allem die detaillierten Aufzeichnungen von Dr. David R. De Silva. Und unsere Mission in dieser tiefgehenden Analyse heute ist es, aus diesem ganzen akademischen Rauschen die Kernidee eines der komplexesten Texte der Antike zu filtern, nämlich den Hebräerbrief.
Speziell die Kapitel 7 und 8, genau.
Richtig. Und wenn man diesen Text, wenn man den nur so überfliegt, dann wirkt er ja wie so ein undurchdringliches Dickicht aus seltsamen Ritualen und ziemlich obskuren Namen.
Das stimmt, aber unter dieser Oberfläche verbirgt sich eigentlich eine der radikalsten Argumentationen der gesamten antiken Literatur. Man muss sich das so vorstellen, der Autor des Hebräerbriefs stand vor einem gewaltigen Problem. Seine Zuhörerschaft war komplett erschöpft.
Mental erschöpft.
Mental, sozial, alles. Die standen unter enormem Druck und spielten wirklich mit dem Gedanken, einfach zu diesem sichtbaren, beruhigenden System des Tempels zurückzukehren. Und um sie genau davon abzuhalten, musste er quasi das Unmögliche beweisen.
Nämlich, dass Jesus nicht nur so ein guter Lehrer war.
Genau. Er musste argumentieren, dass Jesus von Nazareth nicht nur ein Prophet war, sondern der ultimative, unfehlbare Hohepriester und dass er damit das gesamte, von Gott gegebene Gesetzessystem des Tempels quasi obsolet macht.
Und das ist ja also für die damalige Zeit ein völlig verheerender Anspruch. Das ist im Grunde ein Verfassungsumsturz. Und um das irgendwie zu rechtfertigen, stützt sich der Autor auf zwei, sagen wir mal, extrem unkonventionelle Beweismittel. Einmal auf einen mysteriösen, uralten König, der scheinbar aus dem absoluten Nichts auftaucht, und dann auf die brutale Geschichte jüdischer Märtyrer.
Ja, da prallen wirklich Welten aufeinander.
Definitiv. Und wir müssen das jetzt mal systematisch aufschlüsseln. Weil das Kernproblem, vor dem diese frühen Christen standen, das war ja eigentlich rein juristischer Natur. Jesus stammte nachweislich aus dem Stamm Juda.
Richtig.
Aber die Tora, also dieses unumstößliche Gesetz, legte unmissverständlich fest, dass Priester ausschließlich aus dem Stamm Levi kommen durften. Und da speziell aus der Linie Aarons. Das heißt, ein Priester aus Juda war juristisch gesehen schlichtweg unmöglich.
Man muss sich wirklich diese absolute Härte dieses Gesetzes vor Augen führen. Die biologische Abstammung war das unverrückbare Fundament des Tempelkults. Da gab es keinen Spielraum. Dr. De Silva verweiste auf diese historischen Berichte aus der Zeit nach dem babylonischen Exil.
Ah, bei Esra und Nehemia, oder?
Genau die. Als die Israeliten damals nach Jerusalem zurückkehrten, gab es da Priesterfamilien, die hatten im ganzen Chaos des Krieges und des Exils ihre genealogischen Register verloren.
Also quasi ihre Geburtsurkunden.
Genau. Und obwohl eigentlich jeder wusste, dass die aus Priesterfamilien stammten, wurden die gnadenlos vom Tempeldienst ausgeschlossen. Solange sie ihre Blutlinie nicht unzweifelhaft beweisen konnten, durften die nichts machen. Die Regel war ganz simpel, ohne Stammbaum keine Priesterschaft. Null Ausnahmen.
Okay, warte, ich sehe, worauf das hinausläuft. Das ist quasi wie so ein exklusiver VIP-Club. In einer Kultur, die derart von Blutlinien besessen ist, hast du im Grunde ja nur zwei Möglichkeiten, wenn du keinen Abstammungsnachweis hast. Entweder du bist ein absoluter Niemand und fliegst raus.
Oder du stehst von vornherein so weit über diesem Gesetz, dass die ganze Biologie für dich gar nicht mehr relevant ist.
Exakt. Du spazierst quasi einfach am Türsteher vorbei, weil dir der Club ohnehin gehört. Und genau an diesem Punkt holt der Autor vom Hebräerbrief diese wirklich obskure Figur aus dem ersten Buch Mose auf die Bühne, diesen Melchisedek.
Was wirklich ein brillanter rhetorischer Schachzug ist. Melchisedek taucht in Genesis 14 für nur eine Handvoll Verse auf. Die Szene ist folgende: Abraham kehrt von einer gewonnenen Schlacht zurück und trifft eben auf diesen Melchisedek. Und der Text nennt ihn den König von Salem und den Priester des höchsten Gottes.
Mhm.
Der Autor des Hebräerbriefs macht ja zuerst mal eine etymologische Analyse, also er schaut sich die Bedeutung der Namen an. Melchisedek setzt sich aus den hebräischen Wörtern für König und Gerechtigkeit zusammen.
Also König der Gerechtigkeit.
Richtig. Und Salem wiederum leitet sich von Shalom ab, das bedeutet Frieden. Er ist also der König des Friedens.
Wahnsinn. Und Gerechtigkeit und Frieden, das sind ja, wenn wir in den Quellen blättern, genau die Attribute, die Jesaja dem kommenden Messias zuschreibt. Melchisedek blinkt hier sprachlich quasi schon wie so eine riesige Leuchtreklame, die auf den Messias hinweist.
Ganz genau. Aber was die Argumentation wirklich revolutioniert, ist nicht das, was da steht, sondern das, was das Buch Genesis absichtlich verschweigt.
Das fand ich in den Notizen von De Silva am spannendsten.
Ja, das ist der absolute Kern von De Silvas Analyse an dieser Stelle. Der Hebräerbrief wendet hier nämlich eine sehr antike rabbinische Auslegungsmethode an. Dabei wird das Schweigen der Heiligen Schrift als genauso bedeutsam erachtet wie das geschriebene Wort.
Weil normalerweise ja jeder mit seinem Stammbaum eingeführt wird, oder?
Genau. Im ersten Buch Mose wird fast jede wichtige Figur detailliert verortet. Da liest man ständig, dies sind die Generationen von, der Vater von, der Sohn von, das ist endlos. Aber bei Melchisedek. Komplett Fehlanzeige. Es wird weder Vater noch Mutter erwähnt, kein Stammbaum, keine Aufzeichnung seiner Geburt und kein einziger Hinweis auf seinen Tod.
Er spaziert gewissermaßen einfach in die Geschichte rein, sagt Hallo und geht wieder. Er operiert völlig außerhalb dieses strengen genealogischen Systems, das die Leviten ja später so unerbittlich definieren sollte.
Richtig.
Der Autor nutzt also dieses literarische Schweigen, um zu sagen, hey, Melchisedek repräsentiert eine Priesterschaft, die nicht auf dem, auf dem fleischlichen Gebot der Biologie basiert, sondern auf einer unzerstörbaren, ewigen Existenz.
Und um diese Überlegenheit wirklich wasserdicht zu beweisen, muss der Autor noch einen Schritt weitergehen. Er muss nicht nur zeigen, dass Melchisedek ewig ist, sondern dass er den Leviten hierarchisch ganz klar übergeordnet ist.
Und da sind wir wieder bei der Begegnung mit Abraham in Genesis 14.
Exakt. Abraham gibt diesem Priesterkönig freiwillig ein Zehntel seiner gesamten Kriegsbeute. Den Zehnten also. Im Gegenzug spricht Melchisedek dann einen Segen über Abraham aus. Und in der antiken Denkweise manifestiert sich hier ein ganz eisernes Gesetz der sozialen Hierarchie.
Der Geringere wird vom Höheren gesegnet.
Ja.
Was für ein jüdisches Publikum im ersten Jahrhundert ja ein extrem bitterer Pillencocktail sein muss. Also Abraham ordnet sich hier selbst unter? Abraham, der Patriarch schlechthin, der Urvater der gesamten Nation, der Freund Gottes. Dass der sich einem kananitischen Priesterkönig unterordnet, das kratzt doch massiv am nationalen Ego, oder?
Oh, absolut. Aber der Autor geht sogar noch weiter. Er verknüpft diese Szene mit einem Konzept, das wir heute als kollektive Identität oder korporative Persönlichkeit bezeichnen. Das ist für antike Texte essentiell.
Okay, erklär das mal kurz.
Also die Leviten hatten laut Tora das Recht, den Zehnten vom Rest des Volkes einzufordern, obwohl die eigentlich alle Brüder waren, alles Nachkommen Abrahams. Der Autor argumentiert jetzt aber, Levi, also der Urvater dieser Priester, war zu dem Zeitpunkt, als Abraham auf Melchisedek traf, noch gar nicht geboren.
Er war, wie der Text so drastisch sagt, noch in den Lenden seines Urgroßvaters.
Genau. Levi befand sich noch in den Lenden Abrahams.
Und da, ganz ehrlich, da rebelliert mein modernes, westliches Verständnis von Individualismus total. Also der Text behauptet hier allen Ernstes, dass Levi durch seinen Urgroßvater faktisch Steuern an Melchisedek gezahlt hat. Das fällt mir wirklich schwer zu schlucken. Ich meine, wenn mein Uropa vor 100 Jahren irgendeinen Knebelvertrag unterschrieben hat, dann kann mich doch heute niemand rechtlich dafür haftbar machen, nur weil wir blutsverwandt sind. Jeder fängt doch bei Null an.
Aus unserer heutigen Sicht wirkt das total absurd, da hast du völlig recht. Aber die antike Welt im Nahen Osten, die dachte einfach komplett anders über Identität. Das Individuum war untrennbar mit dem Schicksal und den Handlungen seiner Vorfahren verwoben. Der Patriarch einer Familie, der repräsentierte nicht nur sich selbst, der enthielt quasi alle zukünftigen Generationen in sich.
Ah, okay.
Wenn das Oberhaupt einer Nation einen Vertrag schließt, dann bindet das alle zukünftigen Bürger, auch die, die noch gar nicht geboren sind. Dr. De Silva vergleicht das sehr passend mit verfassungsrechtlichen Bindungen. Wenn die Gründer eines Staates eine Verfassung verabschieden, unterwerfen sie automatisch alle zukünftigen Generationen diesen Regeln.
Ah, okay. Mit dieser Verfassungsanalogie wird das Ganze für mich deutlich logischer. Abraham agiert hier also quasi als das absolute Staatsoberhaupt. Indem er Melchisedek den Zehnten gibt, unterschreibt er einen diplomatischen Unterwerfungsvertrag.
Genau.
Und Levi, der ja dann so gesehen ein zukünftiger Bürger dieses Staates Abrahams ist, der ist an diesen Vertrag gebunden. Wow, das ist wirklich ein rhetorischer Geniestreich. Die Falle ist zugeschnappt. Die gesamte levitische Priesterschaft war der neuen, ewigen Linie des Melchisedek schon Jahrhunderte vor ihrer eigenen Entstehung rechtlich unterordnet.
Exakt. Und damit wird der Weg frei für den nächsten, fast noch radikaleren Gedankengang. Wenn Jesus nun dieser überlegenen Melchisedek-Linie angehört, dann stellt sich ja die unvermeidliche Frage, warum war der Wechsel überhaupt nötig?
Ja, so ein Verfassungsumsturz passiert nicht aus Langeweile. Das alte System muss irgendwo massive Risse gehabt haben.
Richtig. Und da analysiert Dr. De Silva den Begriff der Perfektion im Hebräerbrief.
Also das System brauchte ein gewaltiges Upgrade. Das ergibt theoretisch Sinn. Aber in der Praxis stürzt damit ja das ganze jüdische Weltbild ein. Wenn man sagt, die alte Levitenlinie ist ausgemustert, dann sagt man im Grunde, dass das System, das Gott selbst gegeben hat, fehlerhaft war. Wie rechtfertigt der Autor diesen Systemkollaps?
Er argumentiert im Grunde, dass das Gesetz niemals die Absicht hatte, den endgültigen Zustand herbeizuführen. Es gibt da diesen griechischen Begriff Teleosis, den wir oft ziemlich flach mit Perfektion übersetzen. Aber eigentlich bedeutet das eher so viel wie das Erreichen des endgültigen Ziels, die Vollendung.
Und was war das Ziel?
Das Ziel des Priestertums war es, das Gewissen der Menschen so tiefgreifend zu reinigen, dass sie Gott direkt und ohne irgendwelche Barrieren gegenübertreten konnten. Aber die levitischen Tieropfer, und das klingt jetzt hart, die waren letztlich nur ein institutionelles Hamsterrad. Die haben das Volk täglich an seine Sündhaftigkeit erinnert, aber sie konnten das Gewissen niemals dauerhaft befreien.
Es ist also nicht nur ein kleines Systemupdate, es ist tatsächlich wie der Austausch einer kompletten Regierung. Das alte System war wie so eine wackelige Übergangsverwaltung. Weißt du, wie ein schlechter Kundenservice. Man hoffte jedes Mal, einen kompetenten Mitarbeiter ans Telefon zu kriegen, hatte aber immer Angst, dass der nächste völlig unfähig ist. Die wurden ja von fehlbaren, sterblichen und, wenn wir ehrlich sind, oft korrupten Ministern am Laufen gehalten.
Absolut. Und den historischen Kontext, den darf man nicht vergessen. Den betont De Silva extrem. Die Zuhörer des Hebräerbriefs, die kannten die jüngere jüdische Geschichte ja nur zu gut.
Du spielst auf die hellenistischen Hohlepriester an, oder?
Ganz genau. Man muss sich diese absolute Katastrophe im 2. Jahrhundert vor Christus mal ins Gedächtnis rufen. Die Institution des Hohepriesters war zu dem Zeitpunkt völlig degeneriert. Da gab es einen Mann namens Jeschua. Der kaufte sich einfach das Amt vom syrischen König Antiochus dem IV.
Er hat es einfach gekauft. Wahnsinn.
Ja, und nicht nur das. Er änderte seinen Namen in Jason, also ein griechischer Name, baute ein Gymnasium mitten in Jerusalem und hat die Gesetze der Tora aktiv unterdrückt, um hellenistische Bräuche durchzudrücken.
Und es wurde ja sogar noch schlimmer, wenn ich mich recht erinnere.
Oh ja. Später wurde dieser Jason dann von einem noch skrupelloseren Mann namens Menelaus überboten und aus dem Amt gedrängt. Und Menelaus hat dann prompt den Tempelschatz geplündert, um seine Bestechungsgelder an den König zahlen zu können.
Krass. Das heißt, die normalen Bürger lebten in ständiger spiritueller Angst. Wenn meine persönliche Verbindung zu Gott, meine Sündenvergebung, von Leuten wie Jason oder Menelaus abhängt. Oder auch nur davon, dass ein wirklich guter Priester morgen einfach an Fieber sterben könnte. Dann habe ich doch null Gewissheit. Das System in sich ist extrem fragil.
Richtig. Und genau hier setzt der Hebräerbrief an. Jesus als dieser Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der ist eben kein neuer Minister in dieser wackeligen Regierung. Er ist eine völlig neue, unzerstörbare Verfassung. Der Text formuliert das mit einer unglaublichen Wucht.
Nämlich?
Der Autor dann noch mit Psalm 110, wo Gott schwört, du bist Priester auf ewig.
Und ein Schwur Gottes ist unwiderruflich. Das ist kein bilateraler Vertrag wie die Tora, den die Menschen ständig brechen können. Das ruht allein auf der Treue Gottes. Jesus ist der Broker, den niemals kündigt, der nicht bestechlich ist und der nicht erst Opfer für seine eigenen Sünden bringen muss, bevor er mir helfen kann.
Ganz genau. Er ist der perfekte Vermittler.
Okay, soweit die Theorie. Aber jetzt stoßen wir auf die vielleicht massivste Hürde in dieser gesamten Argumentation. Da hakt's nämlich gewaltig. Ein Priester in der Antike hat ja im Grunde eine Hauptaufgabe, er muss ein Opfer darbringen. Mit leeren Händen vor Gott zu treten, das war undenkbar. Aber Jesus bringt keine Ziegen oder Kälber in so ein steinernes Gebäude.
Nein, er bringt sich selbst dar. Ein Opfer, das laut dem Text ein für alle Mal dargebracht wurde. Damit durchbricht er diesen endlosen Kreislauf der Tempelrituale komplett.
Und warte mal, da muss ich direkt reingrätschen. Genau an diesem Punkt kollabiert das Ganze doch für jemanden, der streng im jüdischen Gesetz verwurzelt ist. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das bricht die grundlegendsten Bestimmungen der Tora. Menschenopfer galten als das absolut Verwerflichste, was man sich nur vorstellen konnte. Das war ein Greuel. Das war das Kennzeichen der heidnischen Völker drumherum.
Ja, das wurde von den Propheten aufs Schärfste verurteilt.
Genau. Wie um alles in der Welt konnten fromme Juden im ersten Jahrhundert dann den blutigen Hinrichtungstod eines Menschen an einem römischen Kreuz nehmen und ihn als das höchste, reinste Sühneopfer verkaufen, ohne in ihren eigenen Augen komplett zum Heiden zu werden?
Das ist eine hervorragende Frage. Und die Antwort darauf ist vielleicht die faszinierendste theologische Meisterleistung der frühen Christen. Die haben sich das nämlich keineswegs aus irgendwelchen heidischen Mythen entliehen. De Silva zeigt in seinen Notizen minutiös auf, wie die hier einer durch und durch indigenen jüdischen Logik gefolgt sind. Einer Logik, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat.
Okay.
Es ist im Grunde die Synthese aus drei ganz spezifischen Konzepten. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es plötzlich absolut logisch.
Dann lass uns diese Säulen mal durchgehen, weil das scheint mir der Schlüssel zu dem ganzen Rätsel zu sein.
Die erste Säule ist das Grundverständnis von Sühne, wie wir es in Levitikus 17, Vers 11 finden. Da heißt es ganz klar, dass das Leben eines Lebewesens im Blut ist. Und Gott hat das Blut auf dem Altar gegeben, um für das Leben der Menschen Sühne zu leisten.
Okay, aber das bezieht sich ja auf Tiere.
Richtig, aber die theologische Prämisse ist wichtig. Blut war nicht einfach nur eine rote Flüssigkeit. Es war die physische Repräsentation eines hingegebenen Lebens. Ein Leben, das den Tod, den die Sünde ja eigentlich fordert, stellvertretend auf sich nimmt.
Gut, das erklärt die Mechanik des Blutes. Aber es erklärt mir immer noch nicht, warum Gott plötzlich das Blut eines Menschen akzeptieren sollte, statt das eines Tieres.
Dafür brauchen wir die zweite Säule. Das ist die Bundeslogik aus dem Buch Deuteronomium. Dort wird der Vertrag zwischen Gott und Israel ganz klar skizziert. Gehorsam gegenüber der Tora bringt Segen, Ungehorsam bringt den Fluch. Also Krieg, Krankheit, Exil. Wenn das Volk rebelliert, entbrennt der Zorn Gottes und man braucht einen Weg, diesen Fluch zu brechen. Normalerweise durch kollektive Umkehr und eben Opfer.
Was uns historisch gesehen direkt in eine Sackgasse führt, wenn wir wieder an diesen Antiochos im zweiten Jahrhundert denken, die Makkabäerkrise. Antiochos hat den Tempel in Jerusalem ja komplett entweiht. Der hat Schweine auf dem Altar geopfert und den jüdischen Kult verboten.
Exakt.
Das heißt, man konnte schlichtweg keine Tiere mehr opfern, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das System stand komplett still.
Und genau aus dieser historischen Krise, aus dieser totalen Verzweiflung, entwickelte sich die dritte und allerwichtigste Säule. Antiochos versuchte ja, das Judentum regelrecht auszulöschen. Er zwang die Juden unter Androhung brutaler Folter, das Gesetz zu brechen, zum Beispiel indem sie Schweinefleisch essen sollten. Viele haben nachgegeben, aber einige weigerten sich standhaft.
Die Märtyrer.
Genau. In den Makkabäerbüchern lesen wir diese erschütternden Berichte von Menschen, die unglaubliche Qualen ertrugen, anstatt das Gesetz zu verraten.
Das heißt, wenn der Tempel entweiht ist und dieser steinerne Altar nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird quasi der eigene Körper, der eigene Gehorsam zum Altar.
Das ist eine sehr treffende Formulierung. Die jüdischen Denker dieser Zeit sahen den Tod dieser Märtyrer nicht mehr nur als tragisches Ende von Helden. Sie durchliefen da eine echte theologische Transformation. Im zweiten Makkabäerbuch gibt es diese Szene mit dem alten Priester Eliasar. Kurz vor seiner Hinrichtung betet er: Lass unsere Strafe für sie genügen. Mache mein Blut zu ihrer Reinigung und nimm mein Leben im Austausch für ihres.
Wow.
Ja, die jüdische Theologie begann zu verstehen, dass es gar nicht das menschliche Blut an sich ist, das sühnt, sondern dieser absolute, unerschütterliche Gehorsam gegenüber Gott. Ein Gehorsam, der so massiv ist, dass er selbst den Tod in Kauf nimmt.
Ah, das ist der Moment, in dem die Logik einrastet. Das war ein riesiger Perspektivwechsel. Weg von der rein physischen Materie hin zum geistigen Willen. Bei einem Tieropfer, das Tier wird ja gezwungen. Das hat keinen eigenen Willen, das leistet keinen Gehorsam. Es stirbt halt. Aber wenn ein Mensch aus reiner, bewusster Hingabe an Gott leidet und stirbt, dann ist das ein moralischer Akt von unfassbarem Wert.
Ganz genau. Und wenn man das dann noch mit prophetischen Texten wie Jesaja 53 verbindet, du weißt schon, das Lied vom leidenden Gottesknecht, der die Sünden der vielen trägt, dann war das theologische Fundament komplett gelegt.
Die frühen Christen schauten also auf das Kreuz und sahen keinen historischen Unfall. Und auch kein heidnisches Ritual.
Nein, sie sahen den ultimativen Akt dieses Makkabäer-Gehorsams. Mhm. Jesus als der ewige Hohepriester opfert nicht den willenlosen Körper eines Tieres, sondern seinen eigenen, vollkommenen Willen. Und dieser Gehorsam war so rein und so umfassend, dass er die Notwendigkeit aller zukünftigen Opfer einfach für immer ausgelöscht hat.
Es ist wirklich eine atemberaubende intellektuelle Reise, die der Autor da unternimmt. Er nimmt diese tiefsten Traumata der jüdischen Geschichte, die dunkelsten Stunden der Unterdrückung, und formt daraus die Begründung für ein völlig neues System. Eines, das allen Stürmen standhalten soll. Was mich am Ende zu der alles entscheidenden Frage führt.
Nämlich der Relevanz für heute.
Genau. Also, was bedeutet das alles für dich, der du uns jetzt gerade zuhörst? Wir haben uns hier durch antike Stammbäume gewühlt, wir haben theologische Verfassungsumstürze diskutiert und den Wandel der Opfertheologie analysiert. Aber am Ende des Tages reagiert der Autor des Hebräerbriefs ja auf ein Gefühl, das uns heute erschreckend vertraut ist, oder?
Das Gefühl der existenziellen Unsicherheit. Diese tiefe Angst, dass die Strukturen, auf die wir unser Leben bauen, irgendwann einfach nachgeben und nicht halten.
Absolut. Wir leben ja in einer Epoche, in der wir ständig mit ansehen müssen, wie Systeme kollabieren. Die Wirtschaft schwankt, politische Führer enttäuschen uns massiv, Institutionen, denen wir vielleicht blind vertraut haben, erweisen sich plötzlich als korrupt oder fehlerhaft. Das antike levitische System, so heilig es für die Menschen damals auch war, war letztlich ein System, das von fehlerhaften Menschen am Laufen gehalten wurde.
Es war zutiefst zerbrechlich.
Genau. Und das Röntgenbild, das der Hebräerbrief hier zeichnet, das zeigt uns ganz unmissverständlich, jede Institution, jedes System, das nur auf irdischen Strukturen basiert, wird irgendwann scheitern.
Aber die radikale Botschaft dieser Texte ist ja das Angebot einer Alternative, einer unerschütterlichen Alternative. Die Erkenntnis aus diesen Quellen ist das Versprechen auf einen unzerstörbaren, ewigen Vermittler. Einer, der nicht von den Launen der Geschichte, nicht von Korruption und nicht einmal vom Tod beeinträchtigt wird.
Ein direkter, unversperrter Draht in die Ewigkeit. Keine fehlerhaften Mittelsmänner mehr, die versagen könnten. Und das bringt mich zu einem letzten, ja, vielleicht etwas provokanten Gedanken, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Etwas, das auf der brutalen Konsequenz dieser Quellen aufbaut.
Da bin ich gespannt.
Der Hebräerbrief macht ja unmissverständlich klar, dass das alte System mit seinem irdischen Tempel, mit all den goldenen Altären und den schweren Vorhängen, immer nur ein schattenhaftes, fehlerhaftes Modell der echten himmlischen Realität war. Durch diesen neuen Hohepriester haben wir nun laut Text direkten, ungefilterten Zugang in diese unerschütterliche Sphäre. Wenn wir das aber wirklich ernst nehmen, also wenn das wahr ist, dass wir keinen menschlichen Mittelsmann, keinen Opferkult und keinen irdischen Tempel mehr brauchen, um Gott ganz nah zu sein, warum klammern wir uns dann heute eigentlich noch so verzweifelt an physische Gebäude, an gewaltige Kathedralen, sündhaft teure Kirchenbauten und so extrem starre, hierarchische Institutionen, um unsere Spiritualität zu leben? Sind diese gewaltigen Strukturen, die wir heute oft so vehement verteidigen, nicht vielleicht genau die Art von nostalgischen Überbleibseln eines Systems, das laut dem Hebräerbrief schon vor 2000 Jahren für obsolet erklärt wurde?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Denk mal darüber nach. Wenn der Vorhang wirklich zerrissen ist, wozu bauen wir dann ständig neue Mauern auf?